ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Jörg Hartmann. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Hallo. Ja, wir freuen uns auch. Wie oft werden Sie denn mit Kommissar Faber angesprochen?
Ab und zu passiert das schon. Ja, ja. Wie oft? Ich habe noch nicht gezählt. Aber manchmal, die wissen dann, die merken dann an meinem Blick wahrscheinlich kurz, oh nee, das findet er gar nicht so gut. Wir wissen natürlich, dass Sie Herr Hartmann sind. Aber Faber ist ja auch, ich habe ja auch nichts gegen Faber. Also ich spiele den ja gerne. Aber wenn man natürlich nur auf diesen Kommissar reduziert wird, dann trifft das irgendwie bei mir so einen komischen Punkt.
Die S1-Hörerinnen und Hörer erkennen Sie offenbar jetzt wahrscheinlich auch an der Stimme, an der sonoren Stimme, die ein Markenzeichen ist. Trainieren Sie Ihre Stimme?
Ich saufe ganz viel natürlich, damit ihr so klingt.
Wie viel Liter am Tag?
Auch schon 5 Liter Wasser natürlich. Nein, wenn ich Aufführungen am Theater habe, so, dann spreche ich mich natürlich immer ein. So als Schauspieler, als Theaterschauspieler habe ich das natürlich gelernt. Aber meine Stimme hält es so einiges aus. Also ich muss es gar nicht mehr viel machen. Ich schlucke keine Reißnägel, damit ihr so klingt. Nee, nee.
Ja, es gibt ja manchmal so Übungen, die man dann vorher machen muss.
Wa, ja, sa, wa. Schön vorne muss das sein, ja. Brr, sowas halt, ne?
Okay.
Hier in Stuttgart gelernt übrigens.
Ja, Sie waren hier an der Schauspielschule. Darüber kann man einiges lesen, nämlich in Der Lärm des Lebens. Da erzählen Sie die Geschichte Ihrer Familie, auch Ihrer Großeltern. Ist ganz spannend zu lesen. Welche Verbindung haben Sie hier in den Südwesten, außer die Schauspielschule? Waren Sie jetzt gerade auch in Hedelfingen, wo Sie gewohnt haben? Gucken Sie da vorbei?
Das will ich auf jeden Fall tun. Ich hatte noch nicht die Zeit. Ich bin jetzt letzte Nacht mit dem Taxi aus Baden-Baden gekommen. Da hatte ich noch gestern eine Lesung oder ein Gespräch mit der Bernadette Schok. Das heißt, jetzt bin ich gerade hier und gleich geht's weiter nach Tübingen, da habe ich heute Abend eine Lesung, aber morgen komme ich dann und dann habe ich Zeit. Ich will unbedingt nach Hedelfingen fahren natürlich, weil ich da gewohnt habe, am Rande, lustig, ne?
Gibt's da noch Verbindungen, gibt's Menschen, die Sie noch kennen?
Wenige. Es gibt, morgen kommt noch eine, die auch zur Lesung, die ich aber auch noch aus anderen, ganz anderen Zeiten kenne, und zwar aus Handballzeiten. Mein Vater, der war leidenschaftlicher Handballer und der hatte überall immer so Freundschaftsspiele organisiert und vor allem hier in Stuttgart. Wir waren oben in Degerloch, wo ich das Spiel meines Lebens, ich als Sportspflaume, abgeliefert habe. Da gibt es noch so ein paar Verbindungen, aber nicht mehr viel, ehrlich gesagt.
Ist ganz lustig, wie sich gerade Ihr Gesicht verändert hat, wo Sie Sportspflaume und bei den Erinnerungen waren mit dem Handballspiel. Vielleicht erzählen Sie die Erinnerungen gerade, weil die schienen sehr wach zu sein.
Ja, es ist auch eine Sequenz, die im Buch vorkommt, weil ich war nicht unbedingt eine große Sportskanone. Mein Vater, wie gesagt, war das. Der war aktiver Handballer gewesen und war Jugendtrainer und hat sich für den Jugendsport immer engagiert. Und ich war damals in der B2, also sprich die zweite Mannschaft der B-Jugendlichen, so 15, 16 Jahre alt, also die weniger guten. Und jetzt war es plötzlich morgens so, Sonntag früh sollte ein Spiel der A-Jugend, also der Älteren, stattfinden. Und ich wurde wachgerüttelt und so, Jörg, du musst aushelfen, du musst in der A1 spielen. Bitte? A1? Also bei den 18-Jährigen, wieso ich? Und die hatten alle den Abend vorher gesoffen, was das Zeug hielt.
Die haben ihre Stimme trainiert.
Sozusagen, die wollten mir wahrscheinlich nacheifern. Ich hatte es nicht nötig, deshalb war ich noch halbwegs klar in der Birne. Und ehe ich mich versehen konnte, musste ich mich anziehen, Trikot an, zack, ungefrühstückt in die Halle. Aber da ich selbst und auch die anderen von mir gar nichts erwartet hatten, ja, was soll die Pflaume in der A1, war ich so entspannt wie nie und habe 5 Tore geworfen. Mein Vater konnte es kaum glauben. Und ich habe da so lange noch von gezehrt. Also das war Stuttgart für mich. Und als ich dann ein paar Jahre später hier angenommen wurde an der Schauspielschule, da wusste ich, das ist ein Zeichen, das kann nicht falsch sein.
Sie stammen aus Herdecke. Man hat es schon mal so kurz raushören können. Südwestlich von Dortmund ist das gelegen. Kleiner Sprachkurs, denn wer Ihr Buch liest, der braucht vielleicht noch so ein bisschen Hilfestellung zu Hömmer. Bedeutet was?
Das heißt, hör mal oder hör mal zu. Ja, hör mal, das ist so ein Begriff. Und woll, das kennen Sie als Sauerländerin, oder?
Wonnig, woll.
Wonnig, also woll ist das gell eigentlich. Gibt es eigentlich auch da eine Entsprechung? Wonnig wäre dann gell, nicht, oder? Gibt's das? Nee, ne?
kann man machen, wie man will. Oder es gibt ja gar nicht so große Regeln. Jeder redet da ja, wie ihm der Schnabel gewachsen ist.
Das ist ja auch ein bisschen. Ja, und die Grenzen sind fließend. Aber das Woll und Wonnig kommt aus dem Sauerland, ist also bis ins Ruhrgebiet, bis an die Ruhr geschwappt.
Dann gibt's Ramdösig. Heißt was?
Ramdösig ist ein bisschen durcheinander, ein bisschen Ü-Ü, sagt meine Mutter immer.
Ja, ein bisschen Ü-Ü ist auch schön. Der Ömmes, was ist der Ömmes?
Ömmes ist, wenn ich das jetzt richtig noch am Schirm habe, Schirm, da hat man es auch wieder gehört, ne? Der Schirm.
Schirm, ist das lange I.
Schirm. Ja. Schirm. Ömmes ist ein Riesenteil, ne? Ein Riesendingen, ne? Oder?
Ja, Sie der müssen Ömmes, das auch wissen. Manchmal sagt man auch zu Leuten, der Ömmes.
Ja, das ist so ein... Ja. Oh, ja. Auch ein komischer Kerl, ein bisschen.
So wie der Döskop, oder was wäre der Döskop?
Sie testen mich jetzt richtig, weil es vorkommt. Ne? Ich tue so, als würde ich da voll drinstecken. Ich lebe, merke ich gerade, schon sehr lange in Potsdam. Ne? Da kommt einem das Vokabular abhanden.
Na, Sie haben es ja noch drauf, Sie schreiben es drüber.
Döskop ist auch so ein, also Kopf ist klar, Kopf, Döskop. Also so ein, also du bist doch auch, was für ein Verrückter, ne? So.
Aber ich entnehme Ihren Worten, in Potsdam reden Sie anders.
Ja, naja, gepflegtes Hochdeutsch, was ich lustigerweise hier im Südwesten gelernt habe auf der Schauspielschule. Da hat man es mir austrainiert. Kann man das glauben? In Stuttgart wird einem der Dialekt ausgetrieben und das Hochdeutsche beigebracht.
Wäre das nicht auf jeder Theaterbühne so? Weil das natürlich der Anspruch
ja,
ist.
Ja klar, natürlich, ja. Logisch.
Wie war denn das, als dann das Rollenangebot kam, den Dortmunder Tatortkommissar zu spielen? War das dann wieder so ein bisschen Reise zurück nach Hause?
Ja, total. Total. Also als ich das Angebot bekommen hatte, war ich also total geehrt natürlich und dachte, wow, was ist das denn? Als es deutete sich auch schon an, dass es wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich Dortmund werden würde. So, das ist ja die Heimat. Herdecke liegt, wie Sie gerade schon sagten, also grenzt direkt an Dortmund. Es war aber auch ambivalent, weil ich Respekt hatte davor, weil ich mich immer gefragt hatte, mein Gott, wir haben schon so viele Krimis im deutschen Fernsehen, muss ich das jetzt auch noch machen? Und da habe ich dann lange überlegt, was interessiert mich da? Also was würde ich gerne sehen wollen? Welchen Charakter? Und dann kam 2 Wochen nach diesem Gespräch überhaupt erst das sogenannte Treatment, wo ich Näheres über die Figurenzeichnung erfahren hatte. Und dann konnte ich da auch selbst noch mich sehr einbringen, das war das Tolle. Aber als ich das dann gelesen habe, also die Kombi aus Dortmund und dieser Figur, die so viel im Gepäck hat, die eigentlich auch auf der anderen Seite des Gesetzes stehen könnte, das hat mich gereizt.
Sie beschreiben ihn als kein Sausack, aber ein sperriger Typ. Müssen Sie...
Das ist ein Zitat, das ist eigentlich von jemand anderem.
Ach, lustig.
Ja, das hat mal irgendjemand, Sausack, das ist so ein Wort, das habe ich, glaube ich, in meinem Leben nie benutzt.
Wird Ihnen so zugeschrieben,
ja,
wenn es einmal in der Welt ist.
Ach,
so
man kriegt es nicht mal raus
in Zeiten des Netzes.
Ja.
Die Frage, die ich stellen wollte, war... Müssen Sie denn einen Typen, den Sie da spielen, müssen Sie den persönlich mögen?
Ja, ich muss alle Figuren, die ich spiele, mögen. Das war bei dem Fall Kupfer, diesem Stasi-Offizier, und wissen Sie, genau dasselbe. Ich kann keine Figur spielen, die ich nicht wirklich verstehe und die ich nicht zumindest mag. Es war wirklich so, dass ich dann, wenn andere Leute auf mich zukamen und gesagt haben, Gott, dieser Kupfer, was für ein Arschloch, ich hätte dem eins verpassen können. Ich dachte, was habt ihr denn alle? So ganz habe ich es dann teilweise nicht mehr verstanden, weil der hat doch gekämpft für das aus seiner Sicht Gute. Ja. Und wenn man dann so drin ist in der Denke einer Figur, dann kann man das nicht mehr nachvollziehen, weil ich muss ja an den glauben, weil sonst wird es so ein Abziehbild, eine Schwarz-Weiß-Figur, ein Bösewicht aus James Bond.
Den dann nach dem Drehtag wieder aus der Klamotte zu schütteln, fällt das manchmal schwer?
Ja, der Faber, jetzt spiele ich den ja zum Beispiel, den spiele ich jetzt schon 12 Jahre. Da kann man sich das Gewand dieser Figur recht schnell anziehen und das auch wieder ablegen. Aber das hängt ab von den Szenen, die ich da zu spielen habe. Manchmal muss man natürlich tiefer einsteigen und mit welchen Dämonen dieser Faber dann gerade zu kämpfen hat, ist natürlich entscheidend. Und wenn man diese Dämonen an sich ranlässt, dann braucht man manchmal eine Weile, um wieder halbwegs den Fuß auf die Erde zu kriegen.
Die SWR1-Hörerinnen und Hörer schalten sich auch ein und schreiben nämlich hier noch zum Döskopf, schreibt uns Usch. Döskopf heißt unaufmerksamer Mensch, der zu nichts zu gebrauchen ist. Also vielen Dank noch für die Ergänzung.
Ja, da danke ich auch.
Der Lärm des Lebens, Jörg Hartmann, darin beschreiben Sie die Geschichte Ihrer Eltern und Großeltern und Ihre eigene, aufgewachsen in Herne. Was ist denn für Sie der Lärm des Lebens?
Also in Herdecke aufgewachsen, nicht in Herne. Aber
gerade hat eine Hörerin aus Herne geschrieben, das genau. Hatte ich noch so im Kopf. Also vielen Dank an die Hörerin aus Herne und Sie natürlich in Herdecke verortet.
Natürlich, aber ist nicht passieren? Schlimm. Nichts gegen Herne, ist auch nicht so weit weg. So, jetzt bin ich ganz verwirrt. Was war die Frage?
Die Frage war, was für Sie denn der Lärm des Lebens ist. Das ist ja ein schöner Titel. Wie sind Sie drauf gekommen? Was bedeutet das für Sie?
Das freut mich, dass Ihnen der gefällt. Mir gefällt er auch. Ich habe lange überlegt. Ich hatte den Text schon fertig. Aber dann den richtigen Titel zu finden, das erschien mir doch extrem schwer zu sein. Er setzt so viel Assoziation frei. Ne? Also für mich ist Lärm jetzt nicht nur die Lautstärke und der Stress, sondern auch der Trubel im guten Sinne. Das Leben ist eine Baustelle. Es hält immer Überraschungen parat. Wenn man will, kann man auch thematisch das beziehen auf meine gehörlosen Großeltern, die im Gegensatz dazu nie den Lärm gehört haben, sondern nur Stille. Ich mag die Alliteration des Titels.
Gab es einen besonderen Moment, wo Ihnen der Titel eingefallen ist?
Daran kann ich mich jetzt nicht wirklich mehr erinnern. Ich hatte so mehrere noch aufgeschrieben. Ich hatte so einen Arbeitstitel, den fand ich schon in Ordnung, aber der hat es noch nicht so ganz getroffen. Und dann kam mir das irgendwann. Aber ich kann nicht mehr sagen, wie es entstanden ist. Nee.
Sie haben, oder es scheint so, als hätten Sie eine besonders gute Erinnerung an Ihre Kindheit, weil es kommen viele Szenen drin vor, wie Sie beispielsweise mal die Luft angehalten haben auf dem Weg zur Schule.
Ja, das muss man erklären, ne? Ja. Also, weil das war so eine Hauptstraße in Anführungsstrichen, wie es halt in Herdecke, in dieser Kleinstadt, so war und dann noch in den frühen 80ern. Aber ich hatte immer das Gefühl, oh, ich muss an diesen Auspuffgasen vorbei. Also halte ich doch lieber dann die Luft an. So. Und bin dann luftanhaltend, ich weiß nicht, wie viele Meter gegangen, was natürlich absurd ist. Danach macht man halt, um endlich wieder Luft zu bekommen und atmet dann umso mehr wieder ein.
Sie haben gerade Ihre gehörlosen Großeltern angesprochen. Und ich habe mich gefragt, haben Sie aufgrund dessen vielleicht eine besonders gute Beobachtungsgabe? Hat Sie das in irgendeiner Weise geschult?
Ich weiß es nicht, es wäre schön. Ich habe lange Zeit gedacht, ich habe überhaupt keine gute Beobachtungsgabe. Ganz ehrlich, ich dachte immer, oh mein Gott, ich bin so dumm, ich krieg so vieles nicht mit. Also dumm im Sinne von, was geht bei meinem Gegenüber gerade ab, ja, wenn ich so beobachte. Ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube, vielleicht habe ich doch ein bisschen Intuition von meinem Vater auch wiederum geerbt, weil der hatte das definitiv. Also der hatte solche Antennen, der hat, wenn einen Menschen zum ersten Mal traf, konnte der gleich einschätzen, wie der oder die ist.
Haben Sie dann dahinter drüber gesprochen?
Ja, der hat auch sofort immer seine Meinung gesagt, bei dem musst du vorsichtig sein, ist eine linke Wehe, musst du aufpassen. Und meine Mutter immer, ach Hubert, das ist, sei doch nicht so, der ist doch ganz nett. Und Jahre später sagte meine Mutter, Hubert, du hast recht gehabt. So, das hat natürlich wiederum mit seinen Eltern zu tun. Ich glaube, wenn man darauf angewiesen ist, sein Gegenüber zu erspüren und die Sprache keine Rolle spielt, ja, dann macht man alle Poren auf und die Antennen sind da.
Und so ein Buch zu schreiben, wo die Familiengeschichte einfach so wichtig ist. Was hat das Sie nochmal über die Familie vielleicht Neues gelehrt? Kam da nochmal Neues drin vor?
Na, das Verrückte war vor allem danach. Also ich habe angefangen, weil mein Vater hatte Demenz und ich habe sehr berührende, traurige, aber auch schöne Erlebnisse mit ihm gehabt in den letzten Wochen und Monaten seines Lebens. Und das war so der Auslöser, ins Schreiben zu kommen. Und ich dachte, die Demenz frisst alle Erinnerungen, nimmt ihn mir weg. Ja. Und ich habe noch so viele Fragen, die ich noch gar nicht beantwortet habe. So, das Buch selbst hat auch noch gar nicht alle beantworten können. So ist es halt, damit musste ich klarkommen. Und dann unerwarteterweise war ich in einem Ort im Sauerland, wo meine gehörlose Großmutter geboren war. Und da erwähnte ich das und ich fasse mich kurz, zog das so seine Kreise und schließlich kam ein Hobby-Ahnenforscher auf mich zu und bot sich an, weil er merkte, oh, wir sind über sechs Ecken verwandt, ich kann ja mal in der Familie forschen. Und der hat bis 1700 alles zurückverfolgen können und vor allem rausgekriegt, wo meine gehörlosen Großeltern sich kennengelernt haben, auf der Taubstummenanstalt in Büren, Ostwestfalen. So, und da waren auch noch Schülerakten von den beiden zu finden. Und unter anderem war in dieser Schülerakte auch ein Protokoll aus der Nazizeit. Die haben sich 30 Jahre später einen Fragebogen meiner Urgroßeltern, ich hoffe, sie kommen alle noch mit, kommen lassen, aus dem hervorging, sind meine Großeltern von Geburt an gehörlos oder nicht. Also die wurden in der Tat, wie wir immer irgendwie erzählt bekommen haben, aber es war nichts Konkretes bekannt. Es war also in der Tat so, dass 1937 untersucht wurde, ob meine Großeltern unfruchtbar gemacht werden sollten. Sie haben dann, Gott sei Dank, sonst würde ich jetzt hier nicht sitzen, davon Abstand genommen, weil meine Großmutter nicht von Geburt an taubstumm war und weil es damals schon drei Jungs gab. Mein Papa war gerade ein Jahr alt, ja, und die konnten alle hören. Wenn es nicht so gewesen wäre, hätten sie auch alle Jungs, mein jüngster Onkel wäre gar nicht erst auf die Welt gekommen, die hätten sie auch sterilisiert, definitiv.
Daniela schreibt uns gerade und sagt, ich bin Seelsorgerin für Gehörlose und wurde gerade informiert, dass bei SWR 1 heute ein Schauspieler mit gehörlosen Großeltern zu Gast ist. Begeistert habe ich das Radio angeworfen. Allerdings das Erste, was passiert ist, was ich gehört habe, das Wort taubstumm. Da wollte ich ergänzen, die Gehörlosen, die bäumen sich vehement gegen dieses Wort, das sich zum Schimpfwort entwickelt hat. Gehörlose Menschen sind überhaupt nicht stumm, sie kommunizieren nur in einer anderen Sprachform. Jörg Hartmann, vielleicht können Sie es kurz erklären. Sie hatten noch einen Zusammenhang damit bei Ihren Großeltern. Da hieß das, glaube ich, damals einfach.
Ja, ja, genau. Die Dame hat natürlich komplett recht und das weiß ich auch. Ich habe es so zitiert, weil man es damals so gesagt hat. Und das war halt die Taubstummenanstalt und noch in meiner Kindheit sprach man von den Taubstummen. Das ist klar, man spricht von den Gehörlosen und ich weiß auch, meine Großeltern, die waren ja nicht stummen. Nicht stumm, sie konnten sogar reden. Es gibt Gehörlose, die, neulich traf ich eine ganze Gruppe, und das war wirklich verrückt, weil ich konnte mit denen sprechen. Ich habe sie verstanden. Die konnten sprechen.
Ja. Ja. Und das machen wir uns vielleicht viel zu selten klar, weil wir zu wenig Kontakt damit haben.
Ja.
Und das in den Alltag zu integrieren, und sie schreiben da sehr liebevoll über ihre Großeltern, beispielsweise auch über die Talente ihres Großvaters, die waren ja ganz besonders.
Ja, der war ein Handwerkergenie. Der hat, sagte mein Vater immer, als irgendwie eine Dampfmaschine sogar gebaut. Abgesehen davon hat er Kinderspielzeug gebaut. Ich habe auch noch was von ihm. Damit hat der die Familie durchgebracht, auch während des Krieges.
Also ein großes handwerkliches Talent. Was haben Sie da noch an Kinderspielzeug? Was ist das?
Ein Riesenrad, also was sich sogar dreht, was man, also wie im Wiener Prater.
Ja.
Dann ein altes Schiff gibt es noch. Er hat auch Vogelhäuser gebaut. Die sind aber leider alle, weil sie natürlich draußen standen, der Witterung ausgesetzt waren, nicht mehr vorhanden.
Sie schreiben Ihre Familiengeschichte in diesem Buch. Normalerweise ist es ja oft so, dass gerade Personen des öffentlichen Lebens versuchen, die Familiengeschichte außen vor zu halten und privat zu halten. Was war für Sie der Anlass zu sagen, nee, ich gehe mit meiner Familiengeschichte nach draußen?
Ja, also wie gesagt, ich habe ja erstmal im geschützten Raum geschrieben, weil ich da nicht über ein Buch nachgedacht hatte, weil es wirklich aus mir raus musste und ich das festhalten wollte, was ich jetzt mit meinem Vater erlebt hatte. Und dann fing ich an zu schreiben und dann gibt eins das andere, dann lande ich natürlich bei seinen Eltern und so weiter und so fort. Ja, das dann in Buchform rauszubringen, verrückterweise habe ich durch das Schreiben mittlerweile das Gefühl, ich habe es in eine Form gebracht, das hat wie eine andere Ebene bekommen. Es ist mir alles vertraut und trotzdem kann ich mich irgendwie erheben und habe so die Vogelperspektive auf das Ganze. Und dadurch habe ich auch eine gewisse Distanz. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich oute da alles. Ich mache natürlich auch nicht alle Türchen auf.
Ja.
Da gibt es noch etliche, die geschlossen sind. Und es soll ja auch nichts Intimes sein, was Persönliches, ja. Aber ja, ich wollte es mitteilen und natürlich auch die Geschichte mit den Großeltern ist, hat ja vielleicht eine gewisse Relevanz und ist nicht uninteressant. Und dann die Liebe da an der Sprache, so dass ich das Gefühl hatte, ach ja, irgendwie möchte ich das den Leserinnen und Lesern an die Hand geben.
Wie nah ist dann Ihr Vater Ihnen, wenn Sie über ihn lesen?
Schon nah. Also er ist dadurch sehr lebendig immer wieder. Das ist er sowieso. Und ich bin irgendwie dankbar, dass ich ihm und nicht nur ihm, sondern auch meiner Mutter natürlich oder meiner Herkunft, meiner Heimat vielleicht so ein kleines, in Anführungsstrichen, Denkmal da setzen konnte. Das ist eine Liebeserklärung letztendlich.
Post kommt aus Waiblingen von Manuela Scholl gerade. Wow, was für eine angenehme Stimme. Hab noch eine Karte gekriegt für die Lesung morgen. Darauf freue ich mich. Und eine Frage hätte ich dann doch an Jörg Hartmann. Verliebt sich der Faber noch auf seine alten Tage und ein Hoch auf alle grünen Parkas? Können Sie es beantworten?
Das wollen wir doch hoffen, der gute Mann hat ja auch Sehnsucht nach Normalität und nach Verliebtsein.
Ich glaube, der nächste Tatort läuft dann am 30. März, kann
das sein? Ja, 30. März, ja. Auf den freue ich mich wirklich besonders. Ist ja nicht so, dass ich, also ich mag alle meine Tatorte, aber es gibt ja immer Luft nach oben und den einen mag man mehr, den anderen weniger. Den mag ich besonders. Ich hoffe, dass
Sie Ihre Finger im Spiel hatten.
Ein bisschen auch, weil ich so die Grundidee geliefert habe für das Ding, was jetzt zu einer Auflösung kommt, was wir die Folgen über vorher vorbereitet haben, weil wir erzählen ja so seriell. Das heißt, unsere Geschichten werden ja immer weiter erzählt, soweit das in diesem Format möglich ist. Und da passiert besonders viel, auf was ich mich freue, was auch einiges noch nach sich ziehen wird.
Ihr Blick hat jetzt verraten, weiter brockeln lohnt sich nicht. Sie werden nicht mehr verraten wollen. Ist das so? Muss man da was unterschreiben, dass man mehr nicht über einen Tatort verrät?
Es ist wie bei den Dreharbeiten zu Star Wars ganz streng. Nein, also ja, natürlich ist ja auch in meinem eigenen Interesse. Bei Krimis ist das immer schwer. Ich weiß immer gar nicht, was ich da vorher erzählen soll. Also da, bei dem ist es besonders schwer, weil da so einige Überraschungen aufwarten und die werde ich definitiv jetzt hier nicht erzählen.
Ja, es ist Ihnen einfach anzusehen. Nehmen wir Sie vielleicht einfach mal mit hinter die Kulissen des Tatorts. Das interessiert natürlich auch viele Menschen, wieso etwas überhaupt abläuft. So ein Tatortdreh. Gehen Sie da wie andere ins Büro morgens um 8 hin und kommen dann um 17 Uhr zurück? Wie ist es?
Wenn es ein normaler Tagdreh ist, ist es ungefähr so, ja, dass man dann vielleicht spätestens um 8 in der Maske sitzen muss und um 9 dann Drehbeginn ist und so gegen 18 Uhr vielleicht da der Hammer fällt. Das ist strenger geworden. Also noch vor kurzem hatten wir da ganz andere Zeiten. Da hatten wir manchmal 15, 16 Stunden Tage gehabt. Wenn dann aber noch mitten in der Nacht noch ein Zimmerbrand gespielt werden muss oder gedreht werden muss, dann wird es dann irgendwann gefährlich, weil alle eigentlich völlig müde sind. So. Das ist heute ein bisschen anders. Da passt man auf, dass man die Ruhezeiten einhält, auch für das ganze Team vor allem. Ja, manchmal gibt's Nachtdrehs, ne? Da fängt man dann abends an, dreht in die Nacht hinein und kommt morgens um 6 wieder nach Hause. Ist ganz unterschiedlich.
Wenn Sie die Zeiten früher und heute vergleichen, was war früher anders im Vergleich zu heute? Wenn Sie sagen, allein die Zeiten haben sich jetzt geändert, da achtet man mehr drauf. War früher nicht so ein Bewusstsein für solche Dinge? Was hat sich maßgeblich verändert?
Ja, es ist strenger geworden. Das ist ja auch gut, weil man sich dann oft, Fahrer haben es oft immer noch am schwersten. Also ich sage immer, wir sind privilegiert. Selbst wenn ich den ganzen Tag drehe, das sind ordentliche Tage, da hat man viel zu tun. Aber die Set-ALs, alle, die schon das Set aufbauen müssen,
ja.
Als erste da sein müssen.
Wieder abgebaut wird.
So sieht's aus. Das sind auch die letzten. Unsere Fahrer, die uns morgens abholen, die irgendwann im Morgengrauen ihr Auto holen, uns abholen. Die letzten sind, die uns dann noch wieder zurückbringen vom Drehort ins Hotel oder wohin auch immer oder nach Hause. Also das ist schon ordentlich. Von daher ist es gut. Und da hat sich einiges geändert. Da achtet man mehr drauf. Wir sind damals, vor 12 Jahren haben wir, glaube ich, angefangen mit Dortmund. Da sind wir mit 22 Drehtagen eingestiegen. Die haben wir Gott sei Dank immer noch. Und ich will auch dafür kämpfen, dass sich daran nichts ändert, weil wir sind schon hart an der Grenze. Also man erwartet ja immer gerade für einen Tatort, dass man da ordentlich was abliefert, dass es auch visuell was zu bieten hat. Aber das ist schon wirklich harte Arbeit, dass es dann auch funktioniert in 22 Tagen. Du hast halt keinen Plan B, ne? Oder keine Variante, die man auch mal großartig spielen kann.
Mhm.
Weil die Zeit einfach nicht reicht.
Wir sind gerade mittendrin im Gespräch mit Jörg Hartmann in SWR1, Leute. Und ganz interessant, die Gespräche ja auch zwischendrin, was dann so stattfindet. Sie reflektieren gerade nochmal über das Buch und den Schreibprozess und so viel, was dann auch im Nachgang passiert ist. Haben Sie jetzt Feuer gefangen in Sachen Schreiben?
Hatte ich schon eh, ja. Also das ist mal Prosa wurde, geworden ist, das war eher überraschend damals, als ich angefangen habe, ich habe es ja vorhin gesagt, hat ja mit meinem Vater zu tun, das aufzuschreiben. Ich hatte eher immer so dramatische Texte geschrieben. Also es klingt jetzt extrem, als hätte ich ganz viele. Also ja. Ich habe einen Tatort von uns geschrieben. Das war die Geschichte, nachdem Frau Bönisch erschossen wurde und Farbe auf seinen Vater traf mit Demenz. Das war eigentlich so zum ersten Mal der Versuch, das so ein bisschen zu verarbeiten.
Ja.
Aber eben da in einem Film. Ich habe vor ewigen Jahren, also wie alt war ich da, 20 bis 30 Theaterstücke geschrieben. Eins wurde auch mal verlegt, ist aber nie gespielt worden.
Kommt hier vielleicht noch.
Ja.
Es kommen noch Fragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Aus Fistal schreibt Markus und sagt, ist denn der grüne Parker eine Hommage an Chimie, der quasi sein Vorgänger im Ruhrpott war?
Nicht direkt, aber natürlich, man kommt an Chimie nicht vorbei im Ruhrpott. Und als ich damals dieses Rollenangebot bekommen hatte, habe ich natürlich überlegt, jetzt werde ich wahrscheinlich diese Rolle ein Weilchen spielen. wie sieht der denn aus? Ja, ich möchte irgendwie was setzen, was etwas Markantes, wo man ihn sofort erkennt. Und dann habe ich überlegt, so wie ist der angezogen? Der hat so mehrere Schichten an, weil der muss sich schützen, dieser Farber. Dann hat er auch diese komischen Schuhe an. Ist kein Schreibtischtyp, sondern einer, der immer auf dem Sprung ist und immer unterwegs. Der zieht auch diese Jacke nicht aus, weil sie ihm vor allem in den ersten Folgen noch einen Schutz geboten hat. Und irgendwann sagte meine Frau damals, also Ex-Frau jetzt, nimm den Parker. Der hängt bei dir im Kleiderschrank. Schon ewig hast du ihn nie angezogen, aber der ist gut für die Rolle. Also es ist mein alter Parker. Und sie hatte recht. Ich habe ihn genommen und irgendwie scheint er zu funktionieren.
Nur der muss ja noch eine Weile halten. So ein, ja. So ein Modell nochmal.
Ja, der sieht auch von Teil zu Teil nicht besser aus. Also der sieht schon ordentlich mitgenommen aus. Und dann hast du Columbo im Kopf und all diese Typen, die was Spezielles hatten. Und das wollte ich auch.
Wir wollten drüber sprechen. Sie lesen heute Abend in Tübingen. Morgen Abend ist Fellbach dran. Wie gehen Sie denn so eine Lesung an? Lesen Sie immer die gleichen Stellen oder wie machen Sie die Gestaltung eines Abends?
Ja, ich spreche das dann immer mit den Moderatorinnen ab natürlich. Es haben sich, um ehrlich zu sein, schon diverse Stellen bewährt. So, ich dachte, ich würde eigentlich ständig was anderes lesen. Aber es gibt schon so ein paar, die sehr gut funktionieren und die auch das Buch in seiner Vielfalt gut abdecken, ja, und beschreiben. Jetzt hier in Stuttgart, auf jeden Fall morgen in Fellbach, werde ich definitiv auch etwas vorlesen, was auch mit Stuttgart zu tun hat.
Ja, ja, da geht es natürlich dann auch um die Schauspielschule und ihre Anfänge. Gibt es irgendeinen guten Tipp, den Sie damals bekommen haben, den Sie gerne weitergeben möchten für hier gerade angehende Schauspielerinnen und Schauspieler?
Gut, jetzt fällt mir als erstes das Zitat ein von Rolf Beusen, was auch im Buch vorkommt.
Sogar zweimal.
Ja, tut immer nur das, was ihr verantworten könnt. Ich habe es damals so verstanden, dass er meinte, also wenn deine Intuition dir sagt, das ist kein authentischer Ton, das stimmt einfach nicht, das ist nicht glaubhaft, würde die Figur nicht tun, dann lass es. Hör auf deine Stimme, bezogen vor allem auf die Sprache, die es ging damals um ein Vorsprechen an der Schaubühne. Ja. Ja, und gerade da suchen wir immer einen nicht theatralischen Ton, sondern einen sehr authentischen, wo man so andocken kann als normaler Mensch, den man so aus dem Leben kennt. Und das habe ich schon verfolgt, extrem, ja.
Wir wollten über Ihre Anfänge als Schauspieler sprechen. Und da waren Sie ja erstmal eingebunden, um auf die Bühne zu kommen. Stuttgart und Meiningen gehören zu Ihren ersten Stationen als Schauspieler. Wie war das denn mit diesem großen Traum, dann nach Berlin zu gehen? Berlin war irgendwie immer Ihr Ziel, habe ich den Eindruck.
Ja, das hatte schon mit dem Mauerfall zu tun, das beschreibe ich auch in dem Buch. Da war es plötzlich auf meiner inneren Landkarte, wie ich es nenne, dieser Ort. Und die Schaubühne wurde dann wirklich so ein Sehnsuchtsort, weil ich da ein paar Sachen während der Schauspielschulzeit gesehen hatte und so fasziniert davon war. Und dann bin ich eben mit einem Kumpel damals, Schauspielschulfreund und Schauspielschulkumpel, nach Berlin. Und wir, weil zu uns nach Stuttgart an die Schauspielschule kam, kein Intendant, keine Regisseurin, nix. Wir waren so ein bisschen wirklich leider abseits am Rande der Republik. Und dann mussten wir also zusehen, dass wir zu den Leuten hingingen. Und dann haben wir überall angeklopft und vor allem haben wir der Frau Breth, der damaligen Intendantin der Schaubühne, aufgelauert.
Haben Sie da eigentlich irgendwann nochmal guten Tag sagen können und sagen können, wir haben es trotzdem geschafft, weil sie hatte sie ja abgelehnt?
Nee, bis jetzt leider nicht. Ich bin Frau Breth nie mehr wieder über den Weg gelaufen. Also die Geschichte mit Frau Breth ist eine längere, die ist auch sehr lustig, deshalb habe ich sie da erzählt. So, wir sind wirklich durch die halbe Republik und haben unsere Hausaufgaben gemacht, mussten dann nochmal zu ihr. Letztendlich, das kann ich verraten, hat das nicht geklappt, aber dann wollte es der Zufall, dass ich doch an der Schaubühne landete mit 30 Jahren.
Und dieser Traum nach Berlin zu gehen, der war so groß, dass Sie sogar ohne Engagement bereit waren, nach Berlin zu gehen. Das kostet ja schon auch Mut und Risikobereitschaft. Sind Sie so ein mutiger Mensch?
Ich hoffe, dass ich es bin. Sowas ändert sich natürlich, wenn man dann 3 Kinder hat und eine Verantwortung. Damals in jungen Jahren habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass wenn ich wirklich loslasse und was riskiere, dass sich dann Türchen öffnen. Und die Dinge passieren, die man sich insgeheim gewünscht hat. Also das war so, da kam dann ganz unvermittelt plötzlich, sprach meine Lieblingsregisseurin damals aus Zeiten am Mannheimer Nationaltheater, sprach auf den Anrufbeantworter, ich lag noch im Bett, ja Jörg, rufst du mich mal zurück, ich kann nach Berlin gehen an die Schaubühne, ich wollte dich fragen, ob du da mitkommen willst. Senkrecht im Bett, hab natürlich sofort zurückgerufen. Und dann plötzlich landete ich da, kam wie die Jungfrau zum Kinde an die Schaubühne.
War das dann das große Ankommen, was Sie sich versprochen hatten?
Nein, Ein ganz klares Nein, weil die erste Zeit war da gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich hatte da wirklich nur sehr kleine Rollen zu spielen. Gehörte halt nicht zu der Truppe, also man muss sagen, Thomas Ostermeier, der immer noch Intendant ist, der war damals der absolute Shootingstar, war an der Baracke am Deutschen Theater und dann hatte man ihm die Schaubühne angeboten. Da hatte der natürlich schon all seine Leute, die er aus Ernst-Busch-Schulzeiten kannte, mit denen er da an der Baracke am DT gearbeitet hatte. Und ich kam sozusagen mit der Barbara Frei damals an dieses Haus und gehörte nicht zu dieser Clique, so, ich hatte Clique, das klingt jetzt so brutal. Ich hätte da nach dem ersten sogenannten Oktobergespräch, was immer im Theater stattfindet, da geht es darum, kann man bleiben, wird der Vertrag verlängert oder nicht. So, und haben sie gesagt, ja Jörg, du kannst bleiben, wir finden das in Ordnung, was du machst, aber kannst jetzt nicht mit großen Rollen rechnen, weil ich habe hier so viele meiner Leute und so, deshalb, da gibt es genug andere, die Schlange stehen. Und habe ich gesagt, na dankeschön. Da habe ich dann gekündigt.
Von Regina aus dem Hohenzollernländle kommt gerade. Wie stehen Sie denn zu den heutigen oftmals Laienschauspielern und vor allem zu der undeutlichen Sprache von vielen Schauspielern? Müssen nicht alle eine Art Ausbildung mit Prüfung ablegen? Damit meine ich nicht Sie. Alles Gute.
Puh, ich habe ganz schon ein bisschen Bammel gehabt. Ja. Ja, natürlich muss man das lernen. Also ich halte da nicht so viel von. Also ich habe mein Handwerk gelernt, wie so viele andere. Wenn man ans Theater geht, muss man das auch. Also weil man da überhaupt keine Chance hätte. Aber ja, dann wird heutzutage auch das E-Casting, das sogenannte, ist heute echt ein Problem. Man castet alle möglichen Leute und dann kommen die über die Kamera ganz gut an. Ach ja, die sehen hübsch aus und irgendwie haben eine Wirkung. Aber mit Schauspielen hat das nicht viel zu tun, aber man nimmt sie dann trotzdem.
Es ist wirklich
so, dass... Und da kriege ich ein Problem mit.
Ist es wirklich so, dass die Followeranzahl inzwischen entscheidet darüber, ob man eine Rolle bekommt oder nicht?
Das ist teilweise wirklich so, ja. Dass, wenn man auf Facebook oder wo auch immer sein muss und dann hat man ganz viele Follower und das ist eine Argumentation, dann ein Grund für die Leute zu sagen, ja, den nehmen wir oder den nehmen wir, das ist erfolgreich, das ist, Entschuldigung, pervers.
Und das heißt, diese Ausbildung, die es früher gab, die gibt es aber dennoch, wenn man wirklich Theaterschauspieler werden will.
Ja, na klar. Also ja. Es gibt die sogenannten staatlichen Schauspielschulen, die kann ich nur empfehlen, weil da sind natürlich wirklich Leute, die ihr Handwerk verstehen, die Lehrer und Lehrerinnen da. Da weiß man, was man hat. Darauf zu kommen, ist nicht ganz leicht. Es gibt auch viele private Schauspielschulen und nicht falsch verstehen, da sind bestimmt noch ganz tolle darunter. Aber es gibt auch welche, die einfach, die müssen nicht großartig was vorweisen, dass sie wirklich eine Befähigung zu diesem Job haben, da zu lehren. Und da kann eigentlich jeder eine Schauspielschule, eine private aufmachen und Geld verdienen.
Sie haben, glaube ich, mal gesagt, dass Ihr Papa schon eine Rampensau war. Wann haben Sie denn gemerkt, dass es Sie auf die Bühne zieht?
Auf die Bühne ziehen vielleicht noch nicht, aber es war bei mir da so ein innerer Schalter, der sich plötzlich umlegt. Ich war ein ganz stilles, ruhiges, blasses Kind, was immer zeichnete. Und irgendwann waren wir, mein Vater hatte so eine Jugendfahrt an die Ostsee damals organisiert, in den 70er Jahren. Wie alt war ich? 75 musste es gewesen sein oder vielleicht 76, aber später nicht. Und ich war der Jüngste von allen und habe auch gar keinen Handball gespielt damals. Ich saß immer da nur und zeichnete und abends war irgendwann mal eine Party. Und plötzlich fing der kleine Jörg an zu tanzen, wie bekloppt. Frag mich nicht, was da geritten hat. Meine Eltern dachten, was ist denn jetzt mit ihm los? Und ja, ich hörte auch überhaupt nicht auf. Irgendwas war da und merkte dann natürlich, oh, damit kriegt man ja vielleicht Aufmerksamkeit, keine Ahnung. Aber der Clown in mir, der wollte an diesem Abend raus und der ging dann nicht mehr weg.
Also das war dann schon relativ früh, 6 oder 7 müssen Sie da gewesen sein.
Genau, ja, ja. Erste Klasse so in etwa.
Gibt es etwas, eine Rolle, wo Sie sagen, das wäre für mich der Sechser im Lotto, wenn das kommt?
Ja, die Frage kommt immer mal und ich finde die gar nicht so schwer zu beantworten. Ich kann dann immer nur sagen, mich reizt alles, was ich noch nicht gespielt habe. Also alles Neuland, schauspielerisches Neuland. Deshalb ist es so toll, was ich gerade machen darf. Wohlgemerkt, mit der Anna Schutt an der Schaubühle spiele ich ein 2-Personen-Stück. Da spielt jeder von uns 12 Rollen.
Wow.
Ja, von... Also alles Mögliche. Männlein,
aber viele Schalter.
Ja, und das finde ich großartig, weil das ist mein Job. Ja? Also festgelegt zu werden auf irgendwelche Typen, das finde ich immer so schade. Und da kommt einfach zu wenig an Angeboten, das muss man leider sagen. Da fehlt manchmal anscheinend die Fantasie. Man denkt, ach, das kann der Typ, also bieten wir ihm sowas nochmal an. Das reizt mich nicht. Also ich will mich verwandeln, ich will andere Milieus und Charaktere kennenlernen. Das ist das Tolle an diesem Job eigentlich.
Deswegen schreiben Sie jetzt selbst.
So sieht's aus.
Also, herzlichen Dank für den Besuch heute in SWR1 Leute, Jörg Hartmann.
Das war toll, vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.